Ja, jetzt habe ich einen Gast hier, denn vom 17. bis 24. Oktober soll es wieder eine Lachmesse geben in Leipzig. Eine doch ja immerhin auch schon recht traditionsreiche Sache hier in Leipzig. Und ich habe Harald Pfeiffer zu Gast, der schon seit einer Weile dabei ist. Vielleicht kannst du erstmal kurz über die Geschichte der Lachmesse aufklären. Wie lange gibt es die schon und wie hat das überhaupt begonnen für dich?
Na, für mich hat es begonnen, dass ich als Radiojournalist und sogar noch als Zeitungsjournalist da eine neue Veranstaltung 1991 besucht hatte und die hieß Lachmesse und alle haben sich über den Begriff kaputt gelacht. Ist das eine Messe, wo Lachsäcke verkauft werden? Und das war ein Versuch in Leipzig. Leipzig war die einzige Bezirksstadt der DDR, die zwei Kabaretts hatte, galt also ohnehin schon als Kabarettstadt, versucht hatte, mal an 10 Tagen war es am Anfang noch, Leute einzuladen aus dem deutschsprachigen Raum, die alles, was auf der Kleinkunstbühne vollführt werden kann, eben präsentiert werden kann. Und das hatte einen ganz eigenen Charme, weil das nicht so das große Event war, wie man das heute sagen würde, sondern es war recht bescheiden, recht improvisiert, recht aus dem Ärmel geschüttelt und machte praktisch sehr viel Neugier. Und das war so eine Sache, die sich dann über die 90er Jahre formiert hatte. Es hat auch Gestalt angenommen, hatte auch sich stabilisiert, weil das ja immer auch eine Sache gewesen ist, die mit Geld zu tun hat. Also man muss das ja finanzieren in irgendeiner Weise. Und da sind also die wilden 90er Jahre mit New Economy und mit Comedy Welle über die Bühne gegangen. Dann kam auf einmal der Schlag mit dem 11. September, wo auf einmal die Frage stand, ist denn das Lachen ja eigentlich wirklich das Einzige, was uns nun weiterbringen kann? Und dazu kam dann im letzten Jahrzehnt und vorletzten Jahrzehnt mittlerweile schon die Finanzkrise, was die Sache tatsächlich dort in die Richtung bog, dass auch das politische Kabarett, was mal eine Zeit lang überhaupt nicht gut im Stand war, auf einmal wieder an Bedeutung gewonnen hatte. Und so ist das die Lachmesse auf der einen Seite immer so eine Präsentation der Kleinkunst und dem Stand der Kleinkunst, dem aktuellen Stand, verbunden gewesen, wie eben auch kann man am Verlauf der Lachmesse an den einzelnen Programmen ein bisschen sehen, wie hat sich die Welt und eben auch die Kleinkunst, die Reflexion auf diese Welt geändert.
Da sind ja auch ganz neue Generationen herangewachsen, nachgewachsen und du hast das über eine lange Zeit verfolgt. Was war denn das damals überhaupt für ein Umbruch? Ich nehme an, du hast das kabarettistische Geschehen auch schon in den 80er Jahren vielleicht irgendwie verfolgt. Was war das überhaupt für ein Umbruch dann zum Jahr 1991? Dann, da waren ja, war es ja vielleicht auch möglich, dass andere Leute dann herkommen konnten nach Leipzig, die sonst eben vielleicht an der Grenze, durch die Grenze an ihrem Kommen verhindert waren. Wie hat sich das gewandelt, da eigentlich das kabarettistische Geschehen der 80er Jahre und dann die 90er Jahre?
Naja, die Perspektive hatte sich ein bisschen geändert. Wir hatten ja durch Westfernsehen immer schon ein bisschen einen Überblick gehabt, was denn im Westen für ein Kabarett gespielt wurde. Die großen Namen waren Richard Rogler, Georg Schramm, die waren auch Dieter Hildebrandt und Hans-Dieter Hüsch. Und die waren auf einmal alle leibhaftig in Leipzig. Und da muss ich sagen, da waren wir alle tief beeindruckt. Das war eigentlich auch das Spektakuläre dieser Lachmesse, dass gesammelt an diesen 10 Tagen Leute in Leipzig auf der Bühne standen, die wir anders so oder so noch nie gesehen hatten. Das hat sich mit der Zeit natürlich geändert, weil eben die Veranstaltungswirtschaft so arbeitet, dass die auch das Jahr durch mit ihren großen Stars in Leipzig sind. Da ist das Spektakuläre ein bisschen weggefallen. Aber in jedem Falle war das eine Aufbruchsstimmung und wir sind nun auch dabei und wir können das alles live erleben. Das war schon ein großes Erlebnis.
Die ökonomische Absicherung der komischen Künste ist ja auch eine schwierige Sache dann. vielleicht gewesen? Wie hat sich das, also ich wollte noch mal jetzt so einen Blick auf die Etablissements, die es damals gab und die es heute gibt, werfen. Wie hat sich das entwickelt? Ist das stabil geblieben quasi, die Kabaretts, die einzelnen in Leipzig, sind da welche dazugekommen? Oder ist das auch schwierig gewesen, ökonomisch halt zu überleben am komischen Markt sozusagen?
Ja, es gab ein Theater, das hat angefangen und aufgehört vom Sigi Mahler. Das war nicht so gut geführt und das hatte sich auch nicht halten können. Aber da waren ja schon die Akademiker, da waren auch die Pfeffermühle als angestammte Kabaretts von Leipzig. Und dazu gekommen sind sofort die Funzel von Thorsten Wolf. Das war die Baufunzel, das war ein Betriebskabarett, was also sich dann verselbstständigt hatte. Und das andere war Sanftwut mit den Servoschocks, die ja an der Ostsee entschieden haben, wir machen Kabarett und am Strand auch den Namen gefunden hatten. Das war Sanftwut und die haben ja bis vor drei Jahren das Theater auch geführt oder bis zum letzten Jahr. Und da, dieser Kern war stabil geblieben und rundherum waren immer mal ein bisschen Veränderungen spürbar. Der Michael Hoffmann, der hatte ja ein Theater gehabt, wo dann wo Gogelmusch gespielt hatte, das Ensemble. Er hatte dann als Solist weitergemacht und hatte immer irgendwie ein Haus an der Hand, wo er exklusiv aufgetreten war. Aber es war, also man könnte sagen, mehr als 7 Jahre hat er nirgend ausgehalten. Da ist irgendwas anderes geworden. Und davon ist zum Beispiel eben auch das Zentralkabarett geblieben. Der Begriff Zentralkabarett ist geprägt worden von Michael Hoffmann deshalb, weil der Sebastian Hartmann im Schauspielhaus Zentral Theater gemacht hatte draußen. Da sagt er, wenn der Zentraltheater draus macht, dann mache ich ein Zentralkabarett. Und so ist das alles, das ist geblieben. Viele anderen, die sind gekommen und sind entweder umgezogen oder sind dann nicht mehr gewesen. Zum Beispiel war ein großes Theater an der Liebknechtstraße, Kurt-Eisner-Straße im Boccaccio. Das hat heute überhaupt keine Bedeutung, es sei denn als Kneipe.
Heute sind ja alle sehr lokal in der Innenstadt. War das schon mal anders, dass das verteilter war über Leipzig?
Na, im Programm waren auch mal Horns Erben. Dann waren verschiedene Spielstätten vor der Tür, Werk 2 und so. Und dann auch die NATO. Aber wir haben gesagt, es ist vielleicht besser, wenn alles ein bisschen kompakt und auf engem Raum ist. Das macht die Atmosphäre ein bisschen anders und das ist für Besucher, die mal dies oder jenes angucken wollen, auch ja, mobiler.
Jetzt vielleicht mal zur Gegenwart noch, wer ist denn jetzt dieses Jahr dabei bei der Lachmesse, was für Veranstaltungsorte und haben die auch ein unterschiedliches Profil eigentlich dann, diese Orte?
Ja, erstmal haben die, das ist so organisiert, dass die einzelnen Häuser ihr Programm mit Beratungen des Lachmessevereins selber gestalten und damit ist erstmal gegeben, dass die Art des Hauses sich in den Besuchern ein bisschen wiederfindet. Und zum anderen ist es so, dass die natürlich auch ein bisschen interessiert sind, Stars zu kriegen. Und das ist so ein bisschen der Wunsch und die Vorstellung der Veranstalter allgemein in der Lachmesse, nämlich die Überlegung, wir können für den Charme der kleinen Kunst werben, wenn wir die großen Stars auf die kleinen Bühnen kriegen. Das ist nicht immer möglich. Manchmal muss man da in größere Häuser, weil die anders nicht zu bezahlen wären und weil der ja, Besucheranstrom zu groß ist. Aber Leute, die auf großer Bühne sind, die mal zu erleben auf einer kleinen, wie zum Beispiel Christian Ehring, da erlebt man einen ganz anderen Kleinkünstler, weil der auf der kleinen Bühne ganz anders agieren muss als eben auf einer großen Bühne oder eben gar im Fernsehen. Und da ist jedes Mal eine andere Spielart nötig. Und da kann man ganz intim erleben und da merkt man, dass er ein sauberer Schauspieler oder Kabarettist ist.
Ihr schafft das ja auch immer wieder ganz gut, die verschiedenen Generationen unter einen Hut zu kriegen. Dabei sind so Legenden wie Gerhard Polt zum Beispiel, darüber habe ich mich sehr gefreut, oder auch Bernd Lutz Lange, der eben ein Klassiker ist. Wie gut schafft ihr das, dieses Verhältnis zwischen den Legenden und der nachrückenden komischen Jugend sozusagen zu halten?
Ein Programm zu machen in diesem Jahr von 77 Veranstaltungen, da ist immer ein bisschen der Zufall mit dabei, nämlich wen kann man kriegen und wer ist gerade mit einem neuen Programm da. Wir wollen ja nun nicht Leute mit einzelnen Programmen immer wieder einladen, sondern wir wollen ja zeigen, was die Kleinkunstszene Neues zu bieten hat. Und insofern ist, wie ich sagte, der Zufall immer ein bisschen dabei. Und dann sind wir natürlich auf lange Jahre immer wieder orientiert. Was können wir da machen? Wen können wir da schon im nächsten oder vielleicht im übernächsten Jahr mitbinden? Und da ist dann der Gestaltungswille im Boot. Und mehr kann man nicht machen, aber manchmal ist man auch ein bisschen machtlos den Gegebenheiten gegenüber, die sich so gerade aktuell ergeben. Wir haben im letzten Jahr erste Erfahrung mit Corona gehabt und da haben wir 15 Veranstaltungen oder 17 Veranstaltungen verschieben beziehungsweise wenige davon ausfallen lassen müssen. Und da ist es natürlich so, dass ich manches von dem, was im letzten Jahr gewesen war, in diesem Jahr wiederfindet, weil es eben verschoben worden ist von einer Lachmesse zur anderen. Zum Beispiel die Gala, die ist ja vom letzten Jahr komplett auf dieses Jahr verschoben worden, weil sie sich sonst finanziell nicht hätte tragen können. Und insofern, da ist das vieles von langer Hand geplant und vieles auch gerade mal die Gelegenheit beim Schopf gepackt.
So hat Corona doch sein Gutes. Zumindest hat man längeren Planungsvorlauf.
Kann man nicht so laut sagen.
Ja, also wie macht ihr das eigentlich jetzt mit Corona? Es gibt ja jetzt diese 3G-Sache, damit umzugehen.
Die Dinge, die sind ja noch ein bisschen anders als jetzt das, was gerade so durch die Medien geht. Es gibt ja Vorgaben durch die Stadt und die müssen befolgt werden. Und im Prinzip haben wir schon früher, also im August noch gesagt, was mit Corona passiert, weiß man nicht so ganz genau. Und wir haben zwar jetzt eine größere Sicherheit oder Ahnung davon, was passieren könnte und wie das aussehen könnte, aber sicher ist man heute noch nicht so richtig, wie das konkret aussieht. Und das macht viel aus, weil an diesen Vorgaben hauptsächlich das Publikum oder die Anzahl des Publikums, die man unterkriegt, das man unterbringen kann, von abhängt. Und insofern wüssten wir es gern, aber wir wissen es einfach nicht.
Naja, wir werden uns überraschen lassen. Ja, schon der Eröffnungstag bringt ja einige ganz interessante Sachen. Verschiedene Generationen, auch Lisa Eckhardt wird da sein, dann aber auch so Legenden eben wie Wolfgang Schaller und Wolfgang Stumpf, die im Dresdner Kabarett der Vergangenheit verwurzelt sind, aber dann auch ganz andere Dinge gemacht haben. Wie geht's los, der Eröffnungstag? Kannst du das schildern, ein bisschen, was da zu hören sein wird?
Naja, das sind so, der Nachmittag fängt ja an und eigentlich schon der Vormittag, da ist das die Wahl des sächsischen Wortes des Jahres mit Tom Pauls. Und das ist eine Sache, die immer eine sehr große Gaudi ausmacht. Und es ist auch ein bisschen die Liebe von Tom Pauls zur sächsischen Mundart. Und die sächsische Mundart insofern ist ja interessant, weil die ja in dem Sinne, weil die in dem Sinne so ein bisschen Respektlosigkeit ausstrahlt. Also mit sächsischer Aussprache, mit sächsischer Mundart, den kriegt man im Handumdrehen jedes Pathos in die Knie. Und da ist auch mit Sächsisch der Vorteil, eine ausgemachte Frechheit ist in Sächsisch formuliert eigentlich immer noch vertragbar. Und das ist zum Beispiel ein Grund, dass das bei den sächsischen Kabaretts sehr gerne auch verwendet wird. Aber das ist es, dann ist eben, sind die Legenden, da war im letzten Jahr der Thomas Freitag dabei, die Manon Strachey und der Burkhard Damrau. Und wir sind nun auch weiter bemüht, solche Leute zu kriegen, weil die ja auch die Anfänge der Lachmesse bestimmt haben. Denn das sind diejenigen, die aus der Lachmesse erstmal eine Veranstaltung mit großem Ruf gemacht haben. Und insofern, da ist das eine Sache, die vor allen Dingen eben dem Publikum, dem älteren Publikum, eine große Wiedersehensfreude bietet. Und das ist zum Beispiel eine der Veranstaltungen zur Lachmesse, die jetzt schon gut verkauft ist.
Wie gut hat es die Lachmesse eigentlich geschafft, sich zu verjüngen? Also auch das Publikum, ist das einfach beim Kabarett? Ist das ja schwierig, weil da vieles läuft im Fernsehen halt sehr populär. Aber ob das dann auch auf die Kabarettbühnen zu übertragen ist, ist schwierig. Wie?
Ja, das sind ja oftmals die Leute im Fernsehen, die Namen, die dann auch bei einer Veranstaltung ziehen. Hm. Das ist ja auch die Gier der Kabarettisten im Fernsehen zu sein, weil das für sie ein Qualitätsbeweis ist oder besser gesagt eine bessere Verkaufbarkeit signalisiert. Und das ist nun mal so, am Fernsehen kann man nicht vorbei, aber man muss eben auch sagen, dass das Fernsehen tatsächlich die Spielarten im Kabarett verändert hat. Mhm. Und ob das gut ist oder schlecht, da kann man stundenlang drüber diskutieren. Es ist so. Und insofern, da muss ich sagen, es geht viel um Leute, die gesehen haben. Diejenigen, die gut sind, die wirklich gut sind und die aber als Kleinkunst nicht unbedingt das vordergründige Fernsehformat bieten, die haben es ganz schwer. Hm. Und da sind experimentelle Sachen oftmals nicht so sehr beliebt. Und das ist also, wo man nicht unbedingt eine Regel aus allem machen kann. Das Publikum, das ist sehr kapriziös und sucht sich Dinge aus, wo man nicht unbedingt geglaubt hat, dass da eine Chance ist. Und insofern, da sind die jungen Leute, die hier auf der Kleinkunstbühne sind, keine großen Vertreter des Experimentierens nur, sondern die haben so ein bisschen den Eventgedanken. Und das muss nicht schlimm sein und es muss auch nicht schlimm sein, wenn jemand das, was er macht, Comedy nennt und nicht Kabarett, weil wir sind der Überzeugung, es gibt kein Comedy und kein Kabarett als gut und schlecht, sondern es gibt einfach nur gute Bühnenarbeit und schlechte Bühnenarbeit. Und wenn jemand als Person überzeugen kann und mitreißen kann und wenn jemand Charme hat und andere Leute mitreißen kann, dann ist es doch gut und da ist egal, was es ist.
Ja, das hochverehrte Publikum war schon immer eine komplexe Variable. Mich hat auch sehr die Geschichte des Kabaretts in Leipzig interessiert, weil ich so zufällig auf so ein Sammelband der Zeitschrift Der Drache gestoßen bin. Und da sind ja auch viele Kabarettautoren mit drin dabei gewesen sozusagen. Da hat mich das Kabarett der 20er Jahre auch so ein bisschen interessiert. Freust du dich auch über diese lange Tradition komischer Künste in Leipzig sozusagen? Also das ist ja wirklich eine sehr lange Tradition schon vor 1920 gab es, glaube ich, erste kabarettistische Ansätze in Leipzig. Findest du das wichtig, dass es diese lange Tradition gibt und guck dir da auch gerne drauf zurück?
Ah, ich will mal sagen, ein moderner Mensch hat mit Tradition heutzutage nicht mehr viel am Hut. Das ist nicht richtig, aber ich will damit sagen, so große Rolle spielt das nicht. Und es ist aber nicht zu leugnen, dass der sächsische Humor, jetzt legen wir uns mit Dresdnern an, eine Leipziger Angelegenheit gewesen ist. Die Leute, die mit sächsischem Humor Furore gemacht haben in 20er Jahren, die sind aus dem Raum Leipzig. Also voran eben der Hans Reimann, voran die Lene Vogt und auch der Arthur Preil, ein Verwandter von Preil und Herricht Preil, der ist auch von hier. Und die haben wirklich finanziell Welten bewegt. Die haben in großer Zahl Schellackplatten bespielt und haben große Säle bespielt. Also das war das ist ein Standort für sächsischen Humor gewesen. Und dass da noch Kabarett gemacht worden war, ja, da gab es also die Retorte und dann gab es in 20er Jahren noch ein bisschen was, was eben dann nur eben im Dritten Reich ganz untergepflügt worden war. Und dann erst die Rampe 1946 gleich, wo unter anderem die Ursula Schmitter mitgemacht hatte. Ursula Schmitter ist die Söse und die Frau des Kabaretts in Leipzig gewesen, war lange Jahre Pfeffermühlerin. Dann hatte sie sich als die Söse freischaffend noch verdient gemacht. Und da auch wieder das erst 61 war die kleine Herkuleskeule in Dresden dran. Das war dann schon ein bisschen später, da war die Rampe schon lange nicht mehr. Und das ist die Kultur des Spaßes, das kann man heute möglicherweise gar nicht mehr so richtig entdecken. Aber wenn ich an meine Großeltern und deren Brüder denke, wenn die zusammen haben, da ging es derb, deftig und humorvoll zu. Und keiner hat was übel genommen. Und das war so ein bisschen dieser sächsische Humor mal im privaten Umfeld erlebt. Das war schon interessant.
Ja, es gibt ja auch wirkliche Klassiker wie Lene Vogt. Okay, vielen Kabaretts der damaligen Zeit war auch nur eine kurze Existenzdauer beschieden, weil es eben auch damals schon schwierig war, ökonomisch fortzuexistieren. Aber ja,
also das ist ja das Interessante an der Kleinkunst. Im Allgemeinen ist das eine operative Kunst, eine Kunst, bei der man nicht viel braucht. Ich sage immer, man braucht ein bisschen eine Vorstellung, was man sagen möchte. Und man braucht eine Bierkiste, wo man drauftritt als Bühne. Und viel mehr braucht das nicht. Es heißt eigentlich auch, dass die Kleinkunst selber weniger angreifbar ist als die Kleinkünstler. Die können pleite gehen, das Genre nicht.
Deswegen gab es dann wahrscheinlich auch immer neue Projekte, immer neue Kabaretts, die sich dann neu gegründet haben. Ja, vielleicht kannst du jetzt nochmal zur Gegenwart zurückzukehren, nochmal einzelne Dinge herausheben, über du dich vielleicht besonders freust im diesjährigen Programm, obwohl das ja eine etwas undankbare Aufgabe ist, aber vermutlich kannst du schon was herausgreifen, denke ich.
Ja, wir haben so auf der einen Seite natürlich sehr großes Interesse, aufmerksam zu machen auf die Großveranstaltungen, die Matinee und die Gala, die wirklich sehr gut besetzt ist. Und die Lissi Aumeier und Christian Ehring, Wilfried Schmickler und Jin Meyer, das ist natürlich eine große Besetzung für die Matinee. Und die wird begleitet von Ganko Zirkus. Das ist ein ganz irrer Haufen aus dem Süden, wobei schon einige sich in Leipzig niedergelassen haben. Und bei der Urkostitzer Lachmesse-Gala ist die Daphne Deluxe und der Michael Hatznuss Bruno Jonas, Pigo und Eichhorn und alle sind in ihrer Sparte und in ihrem Spiel, in ihrer Spielart wirklich ganz toll und unvergleichlich. Und das sind Dinge, die ihn sehr ja, das sind publikumswirksam, weil im Grunde genommen das eine Mixshow ist, wo viele kleine Dinge nebeneinander kommen und ist abwechslungsreich und wird heiter gemacht. Und wenn so eine Matinee oder so eine Gala, so wie ich es erlebt habe, gut läuft, dann ist die Freude am Ende nicht mehr zu bremsen. Hm. Und der Gerhard Pold ist natürlich eben so eine Sache, wo man schon sagen muss, der Herr, der ist unvergleichlich und hat eine Kultur des, ja, des Rollenspiels entwickelt mit politischem Ausmaß, das seine Vergleiche sucht. Aber bei dem muss man natürlich eben auch sagen, man kann nicht sicher sein, dass er nicht irgendwann mal sagt, ich bleibe lieber zu Hause. Und das wäre für den, der sich das gerne anguckt, schon ein Verlust. Also wäre das in jedem Fall eine Empfehlung, dort mal hinzugehen und den Gerhard Pold noch mal zu sehen, der in 80er Jahren das ZDF dazu gebracht hat, jahrelang überhaupt kein Kabarett zu machen. Das hat er erst 10 Jahre später der Dieter Hildebrandt wieder geschafft. Der hat die so verärgert, weil sie ihn auf irgendwas festlegen wollen, was er nicht wollte, bei einer Gala zum Deutschen Kleinkunstpreis. Und dann haben sie ihn gedroht, ihn wirtschaftlich zu zerstören. Und daraufhin hat der 20 Minuten musste er machen, 20 Minuten wortreich nichts erzählt.
Sehr Gott sei Dank auch ein wunderbar eigenwilliger Künstler Gerhard Pold gewesen, der sich schon immer durchgesetzt hat mit seinen eigenen Ideen und auch Musik und Kabarett vermischt hat mit den Biermöselblosen, ja, und wie auch immer seine Sachen hießen.
Und das Interessante ist ja, dass der Skandinavistik gelernt hat oder studiert hat und der ist in Skandinavien jahrelang gewesen und hat auch dort studiert und hat dann später über Radioarbeit zur Kleinkunstbühne gefunden.
Ja, die Wege zur Komik sind unerforschlich.
Nee, Kabarett und Kleinkunst ist in jedem Fall ein Zweitberuf.
Vielleicht müssen wir zum Abschluss jetzt auch nochmal die Internetpräsenz der Lachmesse durchsagen, wo man das ganze Programm nochmal nachlesen kann, denn man kann es ja auch kaum jetzt alles aufsagen, was sozusagen da stattfinden
wird. Also ganz simpel, lachmesse.de, und da habe ich eben mit den Dingen, die ich jetzt genannt habe, natürlich eben die ganz Jungen nicht genannt und ja, Andy Ost ist zum Beispiel, dann ist Thu Thi Tran, das ist ein Vietnamese, der erzählt, wie er mit Leuten, mit Eltern, die überhaupt nicht Deutsch können, und in Deutschland, wie er mit seinen Eltern klarkommt und im Land. Es gibt in jedem Fall Christoph Brüske oder es gibt auch den Tim Fischer, der ist natürlich ein bisschen älter, aber das sind dann die großen Stars eben auch, also Tim Fischer. Jedenfalls Roy Reinker, der Puppenspieler bei Sanftwut, der tatsächlich dadurch besticht, dass er Bauchredner ist, den man wirklich nicht ansieht, dass er gerade spricht. Das ist einer, der diese Technik kann, und der ist verblüffend in seinen Dialogen, die er macht. Da ist er so jung, wie er ist, ist er recht versiert und hat ja eigentlich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, auch gleich frühzeitig mit der ersten Puppe aufs Puppenspiel gesetzt und hat sich da nie beirren lassen.
Das ist ja vielleicht auch ein bisschen experimentell auf sowas wie Puppentheater ein bisschen zu vermischen.
Ist immer gewesen, auch ein Teil von Kabarett. Es gibt in der DDR gab das, aus Halle gab das Puppenspiel, was eigentlich in der Zeit war es ja sehr politisch. Da ging es ja nicht darum, ob irgendwas kunstvoll war, sondern ob er was gucken lassen hat. Und da war Puppenspiel als Vehikel. Einmal Puppenspiel ist ja harmlos, auf der anderen Seite kann man doch viel machen mit. Ein Genre, was für Kabarett, für den politischen Diskurs wie geschaffen war.
Da gab es ja auch ganz populäre Sachen wie Späbel und Tobinek, glaube ich. Also was war jetzt
nicht? Ja, ne, das, nicht, ist, das, war, das, das war dann in der Harmlosigkeit, die das Fernsehen brauchte.
Ja, was würdest du eigentlich heute als experimentelle Ansätze im Kabarett? Gibt es sowas überhaupt? Also das ist doch ganz interessant. Also gibt es da Sachen, die wirklich irgendwie neu sind noch? Oder ich meine, es gibt die Tradition. Kann es das überhaupt geben? Gibt es noch Dinge, die es noch nicht gab im Kabarett?
Ja, prinzipiell gibt es Neues so gut wie nicht. Das ist oftmals eben auch da nur mit verbunden, dass die Leute, die nun sagen, das ist neu, entweder spitzfindig sind oder es nicht kennen. Also man sagt ja im Allgemeinen, für die Bühne gibt es 7 Arten von Geschichten, die zu erzählen sind, die sich in Wandlungen immer wiederholen. Und das ist im Prinzip, wie man einen Witz aufbaut. Da kann man ganz raffiniert sein, da kann man Mittel nehmen und da kann man versuchen, ganz neu zu sein, aber die Pointe als solche hat Gesetzmäßigkeiten, die sich seit der Antike nicht geändert haben.
Ja, ich weiß nicht, ob wir noch Dinge aufzählen können, ob wir noch Dinge vergessen haben. Wir haben wahrscheinlich zahlreiche Dinge vergessen, denn zahlreiche weitere Punkte sind im Programm. Was ist dir vielleicht noch wichtig?
Na, Matthias Egersdörfer ist insofern ganz wichtig, weil das ein Kabarett ist, was sehr stark, weil du gerade sagtest, das Experiment wäre dir wichtig oder wärst neugierig auf Experiment. Das, der kommt aus der Sparte des Off-Theaters und des Experiments. Und da sind Sachen, wo eigentlich auch recht harsch mit dem Publikum angeht und es auch leiden lässt. Aber auf eine Art und Weise, wo wirklich immer auch große Form und großes Spiel ist. Und da ist, wenn man neugierig ist, kann man unheimlich viel entdecken. Der ist ein bisschen schroff, aber das gehört dazu. Bembers ist der Mann, ein Rüpel, der auf Kabarett macht, könnte man sagen. Und das ist natürlich eben alles bloß die Rolle. Das ist das, die Bühnenerscheinung. Aber das ist Hardcore und das ist Rock'n'Roll, das ist Rocker-Milieu, so wie er auftritt. Und Frank Markus Barwasser muss man natürlich mitnennen. Und ja, interessant ist, um die ganze Breite mal ein bisschen zu betonen, da ist die Maren Kreumann und die macht Schlager aus den 60er Jahren, scheint zunächst erstmal ganz aus der satirischen oder kabarettistischen Ecke weg zu sein, aber man muss schon sagen, die Schlager der 60er Jahre, die hatten eine ganz eigene Ausstrahlung, die hatten viel Humor und die haben sich alle miteinander nicht so richtig ernst genommen. Und das ist eine Kultur, die teilweise auch die 20er Jahre mit den 60er Jahren immer mal vergleichen lässt. Es war eine Fröhlichkeit, obwohl es zu der Zeit, ja, da war die, das Wirtschaftswunder am Greifen. Aber da waren große Umbrüche, ob das nun die 68er gewesen sind oder die Leute, die auf einmal Beat gemacht hatten. Da waren große Auseinandersetzungen. Trotzdem ist das ein Beweis von einer großen Fröhlichkeit eines Jahrzehnts.
Wahrscheinlich gab es damals ja auch noch ein komplizierteres Sprechen zwischen den Zeilen, um eventuelle
Im Osten möglicherweise, im Osten möglicherweise, wobei ich immer warne, das wird zu sehr bemüht. Im Prinzip ist es ja so, wer will sagen, dass das Publikum um so viel klüger ist als der Zensor. Der hat das ja im Prinzip auch mitgekriegt. Hm. Und es ist nur so versteckt, möglicherweise so eine Art stumme Vereinbarung gewesen, die nie getroffen worden ist, dass man sagt, das war nicht so vordergründig, das können wir so lassen. Hm. Ja, aber das zwischen Zeilen schreiben ein Teil Menschen ausschließt und anderen einen Teil einschließt und die einen begreifen und die anderen sind so doof und merken das nicht. Das halte ich für ein bisschen gewagt, ist aber eine schöne Geschichte immer. Hm.
Ja, haben wir noch Dinge vergessen?
In jedem Fall.
Müssen die Menschen vielleicht auch selber rausfinden, indem sie ins Programm gucken und hingehen.
Lachmesse.de ist die Möglichkeit im Internet, da die Homepage der Lachmesse anzugucken. Da sind viele Informationen, da sind zu jedem Programm ein paar Zeilen geschrieben, da sind zu jedem Künstler 3 Zeilen geschrieben. Also da gibt es viel Information und dort gibt es auch direkten Zugang immer. Also auch die Möglichkeit, Karten zu kaufen. Und ich will mal sagen, von den 77 Veranstaltungen, es ist eine gute Mischung, die über die Spielarten von 4 Generationen geht.
Hm, genau, also vom 17. bis 24. Oktober die Lachmesse, nicht zu viel vornehmen in dieser Zeit, andere Dinge, sondern einfach mal gucken, was da läuft und hingehen. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Harald Pfeiffer.